wo Liebe ist, ist Gott. Caritas est. Und Gott ist gegenwärtig in der verschenkenden, barmherzigen, vergebenden Liebe. So wollen wir anfangen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, unser Vater, wir bitten dich, lass uns dich erkennen und lass uns erkennen, wer wir sind, uns selber in deinem Licht anschauen und tiefer eindringen in das Geheimnis Gottes, das gleichzeitig auch das Geheimnis des Menschen ist, denn der Mensch ist Ebenbild Gottes nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen. Amen. Ich habe gesagt, ich wiederhole noch einmal die Definition: Selbstannahme ist die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen und sich anschließend anzunehmen und zu schätzen, wie man ist. Ich habe aus dem Buch Ich will Gott schauen, ist inzwischen heilig gesprochen worden, von Maria Eugen Grealou. Er hat die theresianische Spiritualität in diesem Buch ausgeweitet. Es ist sehr mit großen geistlichen Nutzen zu lesen. Und ich möchte jetzt über die Selbsterkenntnis nach Teresa von Jesu, die große Teresa, also sprechen. Sie hat den Karmel reformiert und viele Klöster neu gegründet. Und sie war eine große Frau, die voller Mut und Tatkraft auch sich mit den Männern angelegt hat in der Kirche und wäre bald in die Inquisition hineingerutscht, aber Gott hat sie bewahrt. Und sie sagt, ist eine gute Psychologin, sie spricht schon über die Selbsterkenntnis, wo wir noch lange nicht davon gewusst haben, dass wir uns selber erkennen sollen oder gar lieben im Licht Gottes. Das ist das Entscheidende, im Licht Gottes anschauen und lieben. Das heißt, ich nehme mich an als einer, der von Gott her geschenkt ist. Ich bin ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes, ja sogar noch mehr. Ich bin nach seinem Abbild geschaffen. Gottes Abbild ist der lebendige Mensch Gottes. Abbild ist der lebendige, Ebenbild ist der lebendige Mensch. Und als lebendiger Mensch verweise ich auf Gott, ohne viel zu überlegen, weil ich eben als sein Geschöpf, sein Abbild bin. Und wir nennen die, die dann besonders dieses Abbild Gottes gelebt haben, die Heiligen. Die haben genug Schwierigkeiten gehabt, nicht, dass sie glauben, es gibt einen Heiligen, der keine Schwierigkeiten, ich kenne keinen. Verstanden? Und oft bis zum Tod Schwierigkeiten gehabt haben. Nicht wenige. Aber sie haben gewusst, dass Gott sie heiligt. Dass es entscheidend ist, als Abbild Gottes zu leben, wenn Gott in mir ist. Das ist der Unterschied. zwischen den Heiligen und uns. Wir wissen oft nicht, dass Gott in uns ist, dass wir Gottes Abbild sind, dass wir als Kinder Gottes eine Würde haben. Und nach Teresa ist es sehr wichtig, sich selbst zu erkennen. Warum? Sie sagt wörtlich, die Erkenntnis unserer selbst ist das Brot. Die Erkenntnis unserer selbst ist das Brot, den das Gebet, den Anfang des Gebetes und das Ende des Gebetes nehmen muss. Die Erkenntnis meiner selbst, sagt sie, soll am Anfang meines Gebetes und am Ende meines Gebetes sein. Frei formuliert heißt das, wenn ich als Abbild Gottes meine Berufung lebe, dann spricht mich Gott einzigartig an und liebt mich einzigartig und ich lebe aus dieser Liebe, ich nehme sie an. Und erst dann ist das Gebet ein gutes Gebet. Ein Gebet ist nicht gut, wenn ich über mich hinwegschaue, von mir weggehe und eine Frömmigkeitshaltung einnehme, die mit mir nichts zu tun hat. Das ist kein Gebet. Gebet hat immer mit mir was zu tun, mit dem, der von Gott, der angesprochen ist. Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns zuerst angesprochen. Gott ist immer der, der zuerst mit uns Kontakt aufnimmt. Also so ist es äußerst wichtig, sich selber zu kennen. Für das Gebet. Manche leben in der Täuschung über sich selbst. Sie leben ihr Idealbild, aber nicht ihr Lebensberufungsbild, das Gott in sie hineingelegt hat. Das ist Einzigartigkeit und Vertretbarkeit. Es gibt keinen zweiten Menschen, der dir gleich ist. Das ist wichtig. Gott hat dich so gut und einzigartig geschaffen, dass es keinen zweiten gibt, der dir gleich ist. Und das muss ich erkennen. Diese Einzigartigkeit darf ich leben, soll ich leben. Wir nennen das theologisch Berufung. Diesen Ruf Gottes soll ich leben. Sie kennen die Geschichte vom kleinen Samuel, der in den Tempel gegeben wird zur Ausbildung, um Gott kennenzulernen. Er war ein von Gott Erbetener. Wir wissen von seiner Mutter und so weiter. Und da ruft ihn Gott, Samuel, Samuel, beim Namen. Und er steht auf und geht zum Hohepriester Eli. Das geschieht 2 oder 3 Mal. Bis dann der Hohepriester Eli, er war schon alt und schwach, draufgekommen ist, Gott ruft ihn. Und er hat zu ihm gesagt, und das sage ich immer den Kindern, hat er gesagt, schweige Gott, ich rede, oder rede Gott, dein Diener hört. Manche glauben nämlich, das Gebet, schweige Gott, ich bin jetzt dran, ist. Nein, rede Herr, dein Diener hört. Das ist der Beginn, wo der kleine Samuel gelehrt hat, mit Gott in Kontakt zu treten. Durch die geistliche Hilfe des Hohenpriesters Eli. Und wenn wir noch einmal, er hat ihn beim Namen gerufen. Das ist einmalig, dieser Samuel. Gott ruft auch dich einmalig beim Namen. Und so ist es wichtig und erfahren, was wir wert sind, sagte Teresa. Was bin ich wert für Gott? Warum gibt es so viel Selbstwertprobleme weil wir nicht erkennen, wie großartig Gott uns geschaffen hat, habe ich mit mir ein Problem. Und wenn das Problem sich verfestigt, kommt ein Komplex. Und wenn ein Komplex sich verfestigt, kann das eine psychische Krankheit werden. Bis hin zur Selbstzerstörung. Also ich bin wertvoll vor Gott, sagte Therese. Das ist wichtig. Und sie spricht von der Tugend der Demut. Das würden wir jetzt nicht erwarten. Und die Tugend der Demut leben heißt, in der Wahrheit leben, sagt sie. In der Wahrheit Gott, vor Gott in der Wahrheit zu leben. Das ist ein demütiges Leben. Meine Wahrheit anzuerkennen, die in mir ist, auch wenn sie mir nicht gefällt, wie ich jetzt bin. Mir passt die Nase nicht, dann gehen wir zum Schönheitschirurgen, mir passen die Haare nicht und dann kriege ich ein Toupet, damit ich keine Glatzen habe. Mir passt, ich weiß ich was nicht und das muss versteckt werden, verborgen. An einem ist das Ohr, was nicht passt, das steht so weit weg. Meine stehen auch weit weg, aber ich leide nicht drunter. Das ist der Unterschied. Ja, jeder leidet an etwas und hätte genug Gründe zu leiden. Ob die Ohren jetzt wegstehen oder so, da muss ich keine Korrektur machen. Mir ist wichtig, dass ich was höre. Ich sehe meine Ohren nicht. Also leide ich auch nicht drunter. Wenn die anderen drunter leiden, ist es ihr Problem, nicht meines. Verstehen Sie, was ich meine? Jeder leidet anders. Meistens an seiner Dummheit. Ich nehme mich nicht aus. Also die Tugend der Demut heißt uns, in der Wahrheit zu leben. Dass wir unser eigenes Ich ins Licht, sagt sie, der Wahrheit bringen. Weil wer ist der Weg, die Wahrheit und das Leben? Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit meines Lebens. Jesus Christus ist die Wahrheit meines Lebens. Und je mehr ich mich Christus annähere, desto mehr erkenne ich mich. Je weiter ich von Gott weg bin, desto weniger erkenne ich mich. Also was ist die Lösung? Die Verzerrungen, die Verdrehungen meiner selbstgemachten Wahrheit, Verbiegungen meiner Lebenslügen aufzugeben. Und Gottes Wahrheit anzunehmen, über mich. Ja, und sie sagt, das Gebet soll immer mit dem Licht der Selbsterkenntnis, mit dem Licht der Wahrheit beginnen und enden. Dann ist es wertvoll. Ich kann schöne Gebete formulieren, auf Wolke 7, und schöne Gebete beenden auf Wolke 7, aber mit mir hat es nichts zu tun. Das ist, nennt man psychologisch gesprochen, Schizophrenie. Ich habe eine Spaltung in mir. Irgendetwas betet in mir, aber ich bin eigentlich mit dem Herzen nicht dabei. Das ist nicht der Heilige Geist, der in mir betet. Das ist was anderes. Weil der Heilige Geist betet in mir, durch mich. Aber wenn ich so einen Wahn lebe, dann betet nicht der Heilige Geist und ich auch nicht. Das ist ein anderer Geist. Oder auf Wolke 7, da gibt es einen Priester, den nennt man Halleluja-Paul, der singt immer Halleluja und ist immer fröhlich. Das ist interessant, aber doch auf Wolke 7. Ja. Es gibt Hoch und Tief im Leben. Es kann nicht immer Halleluja gehen im Leben. Es ist schön, dass er das zusammenbringt, aber das ist auch eine Leistung. Also ich muss mich besser mein eigenes Ich erkennen. Die Betrachtung gehört dazu, schreibt sie, unserer Sünden und die Erkenntnis unserer Selbst. Das ist für sie wichtig. Aber sie sagt, es muss im Lichte Gottes erworbene Selbsterkenntnis sein. So wie Gott mich schaut, dann erkenne ich mich. Und je mehr ich mich erkenne im Licht Gottes, desto mehr bin ich ich selbst. Lebe mein geschöpfliches, gegebenes Dasein von Gott her. Wenn ich nur auf mich schaue, sehe ich ein großes Elend, eine große Nichtigkeit vielleicht. Oder viele Sünden oder weiß nicht, worauf die Leute alles Negatives schauen. Aber wenn ich mich im Licht Gottes anschaue, dann wird mein Auge schärfer. Da helfen natürlich nicht die Brillen, die ich da habe, weil ich kann mich ja nicht selber anschauen, wie ein Narzisst im Spiegel. Spiegeln, spiegeln an der Wand, wer ist der Schönste im Ganzen und wer ist der Schönste im ganzen Land. Das meine ich nicht. Selbstbespiegelung. Das ist äußerst ungesund, führt auch in die Krankheit. Also im Licht Gottes soll ich mich erkennen und das nötige Gleichgewicht finden. Zwischen menschlich sein und anspruchsvoll sein, spricht sie, zwischen konkret sein und tief. Was heißt das? Konkret sein und tief. Ich bin der Mensch, ganz konkret, der Johann, mit diesen Eigenschaften, mit diesem Auftrag, mit diesem Ruf, ganz konkret. Wenn einer so unkonkret herbeischwafelt, zeigt das nur, dass er nicht gesammelt lebt und sich nicht angenommen hat. Und tief. Was meint das tief? Jetzt gebeugt wie ein armer Diener, das ist schon ganz schief. Nein, das meint das nicht. Das meint verfehlte Frömmigkeit, sagt Wackerl. Sondern tief sein heißt, ich habe meinen Lebensgrund in Gott gefunden. Ich bin konkret Mensch, ich stehe mit beiden Beinen in dieser Welt, ich schwebe nicht 10 cm über der Erde, ich habe eine Verwurzelung in die Konkretheit meines Daseins und eine Tiefe. Das meint nicht Mittelmäßigkeit, ich mache das falsch verstehen. Die Tiefe ist nicht mittelmäßig, sie ist anspruchsvoll, sie ist fordernd. Braucht es Mut? Braucht es Ringen und diese Tiefe in uns und diese Untiefen in uns müssen ja gefüllt werden. Wenn jemand nur auf seine Untiefen schaut, kriegt er die Panik und rennt vor sich davon. Und viele laufen vor sich davon. Ich habe schon gesagt, das Ende der Fahnenstange des vor sich davonlaufens ist der Suizid. Ich bin am Ende, wie der Mann mir gesagt hat, ich bin am Ende. Wo der Mensch am Ende ist, ist Gott noch am Anfang. Verstehen Sie? Wo ich an meine Ohnmacht anstoße, dort kann Gott durch mich wirken. Dann ist es wirklich er und nicht mehr meine Kraft und meine Leistung und meine Gescheitheit und meine, weiß ich was, fixe Idee. Dort, wo ich selber ohnmächtig bin und, sagen wir mal, so gezwungen bin, die Segel zu streichen, dann kann ich sagen, Jesus, jetzt, wenn mir Menschen sehr viele Schwierigkeiten bereiten, und es gibt doch einige, dann sage ich, Jesus, ich wundere mich, dass du diesen Tiergarten erschaffen hast. Ich hätte mir das nicht angetan. Aber weil du das angetan hast, musst du dich um die Menschen kümmern. Verstanden? Er hat sich's angetan. Es sind seine Menschen. Dieses Kloster, wie ich gesagt habe, ist nicht mein Haus, Jesus, das du glaubst. Es ist deines. Du musst dich kümmern. Verstanden? Das ist wichtig. Ich bin nicht bestimmend, sondern der Herr muss das Nötige tun in meinem Leben. Der Herr muss mir Kraft geben, seinen Geist. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, falle ich, würde ich ins Nichts fallen, sofort. Weil ich habe kein eigenes Sein. Ich bin nur von Gott her, bin ich. Ich habe Teil an seinem göttlichen Sein, weil er mich als sein Kind, als sein Sohn, als seine Tochter angenommen hat. Ja, und das soll ein Gleichgewicht sein, das Gott uns schenkt, sagt sie. Und der Gegenstand der Selbsterkenntnis, sich selber kennen, folgt daraus, eine größere Gewissheit haben, zu Gott zu gelangen. Je mehr ich mich selber kenne, merke ich, anders gesagt, die Spur Gottes in meinem Leben. Warum gibt es so viele Atheisten? Weil sie keine Ahnung haben, wer sie sind. Weil sie die Spuren Gottes in ihrem Leben nicht entdecken. Ja. Dann bin ich am Ende, wie der Mann gesagt hat. Dann. Ende. Aber wenn ich die Spur Gottes erkenne und mich damit auch selber besser kenne, dann bin ich nicht am Ende, weil Gott nie am Ende ist. Dann kann ich immer noch sagen, Gott, jetzt bist du dran. Ich habe meinen Teil getan, aber das erwarte ich jetzt von dir, von deiner Gnade, von deiner Hilfe, von deiner Gegenwart. Und so wachse ich geistlich und erkenne mich besser selber. Meine Sünden, meine Schwächen, aber auch meine Gaben, meine Größe. Beides. Ich bin nicht groß, weil ich größenwahnsinnig geworden bin und mein Ich mir zu Kopf gestiegen ist, sondern ich bin groß, weil Gott mich groß, Großes hat an mir getan, sagt Maria. Deswegen bin ich groß, nicht weil ich glaube, ich bin der Hitler und marschiert da in ihrem Haus durch die Gegend und mit salutiert und lebe in meiner Welt. Das ist Wahn. Größenwahn. Das ist krank. Deswegen, ich muss im Licht Gottes mich selber erkennen. Wie kann ich mich selber erkennen? Indem ich mich von Gott erkennen lasse, und erkennen heißt in der Bibel lieben lasse, zulasse seine Liebe. Aber zuerst muss ich mal wissen, dass ich geliebtes Kind Gottes bin. Das ist mal die erste Bedingung. Ich nehme mich an, ich bin Kind Gottes. Auch der Hitler ist Kind Gottes, obwohl er Furchtbares getan hat. Er hat ihn geschaffen. Verstanden? Auch der Stalin, der Millionen Tote auf seinem Gewissen hatte, oder der ganze Kommunismus, auch der wurde von Gott erschaffen. Das Kind Gottes. Und ich bin auch Kind Gottes. Also mein Ziel ist nicht mein endliches Dasein, sondern Gott, sagte Teresa. Mein Beweggrund das Selbsterkenntnis ist Gott. Ich möchte mich selber erkennen, damit ich Gott in mir erkenne. Oder ich möchte Gott erkennen, dass ich mich in seinem Licht besser kenne. Je näher ich zu Gott komme, sagen wir theologisch, werde ich heiliger, heiler. Die Beziehung, die Bindung an Gott entscheidet über meine Heiligkeit. Warum rufen wir die Heiligen an? Weil sie sehr nah bei Gott sind. Weil sie mit Gott vertraut sind und sie können für uns beten und bitten. Ich werde nicht zu einem Atheisten gehen, er soll für mich beten, dass ich mehr Erkenntnis von Gott bekomme. Das ist der falsche Ort. Ich muss zu einem geistlichen Menschen gehen, der kann für mich beten. Weil er weiß um die Nähe Gottes, weil er mit Gott vertraut ist. Verstanden? So einfach ist das. Und manche Menschen erkennen das sogar, wo man hingehen muss. Dass man beim Heuhaufen nur beim Heuhaufen Heu kriegt und beim Strohhaufen nur Stroh. Das ist der erste Weg. Manche rennen zum Strohhaufen und beschweren sich, dass sie kein Heu kriegen bei Gott. Das geht nicht. Ich muss wissen, wohin ich gehe, wo ich kräftige, gute Nahrung bekomme. Dann brauche ich mich nicht bei Gott beschweren. Weil es mir schon gibt. Aber wenn ich woanders hin drauf laufe, dann entfremde ich mich psychologisch und verliere mich. Das ganze Elend, wie es Guardini ausgedrückt hat, des Menschen heute, ist die Gottesferne. Das ist Elend, wahres Elend. Und wenn die ihr Elend wirklich erkennen würden im Licht Gottes, die würden ja wahrscheinlich sofort sterben. Das können sie ja nicht aushalten. Also es geht darum, dass ich eine zweifache Erkenntnis, sagt die heilige Teresa, anstrebe, die psychologische und die geistliche, die menschliche und die geistliche Ebene. Zwei Ebenen. Das ist natürlich jetzt nur eine Theorie. Normalerweise ist der Mensch Einheit. Aber um das besser zu erklären, trennt sie das, sie war eine gute Psychologin. Die Kenntnis der Psyche, der Seele, des Lebens und das darin abspielende Leben. Sie hat einmal schön gesagt, sie durfte einmal eine begnadete Seele schauen, wo die ganze Dreifaltigkeit Gottes voller Licht wohnt, und eine nicht begnadete Seele, wo nur Dunkelheit und Unsicherheit und Unklarheit und Gebundenheit ist. Das hat ihr Gott schauen lassen. Eine begnadete Seele ist die, die lebt, die in der Gott lebt und liebt. Und da spüren die Kinder und die Menschen, ob Gott in dir lebt. Manche, nicht alle. Manchen sind die Augen verborgen, blind gehalten, damit sie keine Augenstörung, Blendung kriegen. Also im Licht Gottes muss ich mich schauen. Im Innern gibt es eine eigene Welt, im inneren Leben. Wenn wir nur nach außen schauen, auf unser menschliches Leben, sehen wir viel Elend, Not oder kommen manche zu mir, die können eine Stunde auch klagen. Ich komme schon vor wie eine Klagemauer. Bei manchen Beratungsgesprächen klagen über Klagen über Klagen. Zweifel über Zweifel über Zweifel. Dann nachher muss ich den Kopf ausschütteln. Bin ich auch noch lebendig? Besteht mein Leben nur mehr aus dem inneren Zweifel? Und sie hat gemerkt, dass es da verschiedene Seelenkräfte gibt. Das ist nicht so einheitlich, die da in uns wirken, die heilige Teresa. Und dass diese Kräfte ständig in Bewegung sind. Sie hat sogar gesagt, am Anfang war sie verängstigt vom Tumult des Denkens in ihr. Tumult des Denkens. Also ein Durcheinander, ein Tumult. Sie wissen schon, was Tumult ist. Wenn es große Aufregung gibt und ein Durcheinander und Empörung. Und sie sagt davon, das Denken ist die Vorstellungskraft, das ist aber nicht der Verstand. Es unterscheidet zwei seelische Bereiche, den äußeren Bereich, den sinnenhaften, den unruhigen Bereich. Der Seele, zwei Bereiche der Seele unterscheidet sie. Und der äußere Bereich, der kann unruhig sein und Vorstellungskraft kann da kommen, der Verstand, da kommt viel Unruhe im äußeren Bereich. einfach erklärt, viele sagen zu mir, Herr Pfarrer, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bete, ich bin so zerstreut. Warten Sie nur, was die heilige Therese drauf sagt, wenn Sie sich wundern. Der äußere Bereich unserer Seele ist unruhig, ist zerstreut, ungesammelt, ist. So viele Sachen beschäftigen uns, wenn wir uns im äußeren Bereich der Seele aufhalten. Sorgen, Leiden, Klagen, Ängste, ein Tumult, ein Aufstand. Und im inneren Bereich, sagt sie, dort ist der Geist der friedvolle Bereich. Dort, wo wir ganz nah bei Gott sein können, obwohl wir im äußeren Bereich zerstreut sind. Was sagt sie dann? Beim Gebet macht sie keine Sorgen um den äußeren Bereich und die Zerstreuungen, denn der innere Bereich kann trotzdem nahe bei Gott sein. Das ist doch entlastend. Das müssen wir wissen, diese Bereiche der Seele, das geistliche innere Leben. Der innere friedvolle Bereich, da gibt es keinen Tumult. Keine Empörung, keine Aufregung, schreibt sie. Dort ist der Wesensgrund der Seele. Dort in diesem inneren friedvollen Bereich sind wir dem Quellgrund der Gnade näher. Die Mystiker sagen, der Seelengrund, dort wo ich angekommen bin, am Grund meines Lebens, dort finde ich Gott. Meister Eckhart sagt, der Seelengrund. Dieser tiefe, innere, friedvolle Bereich. Wenn ich dort angekommen bin, kann Tumult im äußeren Bereich herrschen, das beeinträchtigt nicht meine Beziehung mit Gott. Muss nicht beeinträchtigen. Weil ich dem Quellgrund der Gnade näher liege. Wem? Gott. Gott ist die Quelle aller Gnaden. In uns, in mir. Also lassen wir uns nicht beunruhigen, wenn im äußeren Bereich es zugeht, wie in einem Ameisenhaufen. Ein Durcheinander, obwohl das bei den Ameisen kein Durcheinander ist. Und wir uns auf den Kopf greifen, sondern trotz der Unruhe im äußeren Bereich uns williger einfügen in den Seelengrund, in die Kontemplation, dort, wo wir von Gott ergriffen sind. Auch wenn Verstand und Vorstellungskraft erregt umherschweifen, sollen uns nicht durch zerstreuende Gedanken verwirren lassen. Einfach gesagt, wenn ich am Grund meines Lebens angekommen bin, dort, wo Gott und der Mensch sich vereint, es gibt verschiedene Erklärungsversuche. Das ist der eine Bereich, am Grund ankommen. Oder dort, wo mein menschlicher Geist, der unruhige Geist, der sich Sorgen macht, der jetzt durcheinander ist, wo ein Tumult ist, sich mit dem göttlichen Geist vereint. In dieser Vereinigung liegt dann unser Heil. Das sind zwei verschiedene Modelle. Wo ich im Gebet hineinwachse in den göttlichen Geist, in meinen Seelengrund, da kann mir Gott niemand, das kann mir niemand mehr nehmen außer Gott. Und Gott nimmt es mir ja nicht. Wo ich im äußeren Bereich verbleibe, im Denken, in der Vorstellungskraft, in meinen Sorgen, in meinen Kreisen, um mich selbst und alles Mögliche, dort ist noch viel Gedier, schreibt sie an anderer Stelle. Gewürm, das uns gefährdet. Das ist die erste Burg, spricht sie davon. Sie versucht, uns tiefer in das Geheimnis Gottes durch Bilder hereinzuführen. In der Kontemplation, dort ist meine Erfahrung, wenn ich dort im Ruhegebet, im kontemplativen Gebet angekommen ist, da hört das äußere Kreisen auf. Erst dann. Erst dann hört das äußere Kreisen auf. Von mir auch erst vor 10, 11 Jahren geschehen. Das ist eine gewisse Reife, wo wir Gott einfach für Gott da sind. Da kreist nichts mehr, da kreise ich nicht mehr um mich und die zerstreuenden Gedanken. Da bin ich am Wesensgrund meiner Seele, meines Menschseins angelangt. Da habe ich mich ganz angenommen, weil ich die Liebe Gottes tief erfahren habe, dass er mich ergreift. Kontemplation ist, dass Gott mich ergreift. Verstehen Sie? Da wirke ich nicht mehr aktiv, sondern ich lasse mich von Gott ergreifen. Das kann im Fernsehsessel passieren, wenn ich in der Stille bin. Das ist wurscht, das kann im Bett, wo ich bin, kann das passieren. Gott ist in mir. Und manchmal schenkt er uns besondere Gnaden, wo wir das in besonderer Weise verspüren dürfen, damit wir wieder Mut und Kraft haben, weiter auf diesen inneren Weg zu gehen. Und dann spricht sie von der Kenntnis der geistlichen Wirklichkeit. Wenn wir geistlich leben, heißt das, ich lebe aus dem Heiligen Geist. Ich lasse mich von ihm führen. Das heißt geistlich leben. Nicht unerträglich fromm sein, dass ich schon der Reinigungsort, das Fegfeuer für viele bin, sondern geistlich leben heißt, ich stelle mein Leben unter die Führung des Heiligen Geistes. Und da müssen wir wissen, dass es eine geistliche Wirklichkeit gibt im Menschen. Der Mensch ist nicht nur Vergänglichkeit, Ähnlichkeit, Trauer und Not, Jammertal und Erdental, sondern es gibt eine geistliche Wirklichkeit, wenn die Welt Gottes in unser Leben hereinbricht. Das kommt uns zu, das wird mir geschenkt, gegeben, das ist Gnade. Das ist reine Gnade. Diese Gnade kann ich nicht erbitten, weil ich ja gar nicht davon vorher weiß, sondern die wird mir dazu gegeben, wenn ich mich mehr auf Gott konzentriere im Gebet und im Leben. Also das heißt dann, wie stehe ich vor Gott da? Der andere Bereich heißt, wie stehe ich vor den Menschen da? Da ist Menschenfurcht, Angst und da ist Konkurrenz und Neid und alles Gewürm und Laster, das wir halt haben. Wie stehe ich vor den Menschen da? Viele Menschen sind in Angst vor Menschen. Ja, auch junge Menschen, Angst vor Menschen. Aber es gibt eine geistliche Wirklichkeit, die zu erkennen ist oft gar nicht so leicht, welche übernatürliche Gaben Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns jeden von uns beschenkt mit besonderen Gaben, Geistesgaben, Gnaden. Ich kann leben mit meinen Gnaden und ich kenne sie nicht und lebe so, als gäbe es diese geistliche Wirklichkeit und Wirkmächtigkeit gar nicht von mir und beklage mich bei Gott, dass er mir nichts gegeben hat, dass ich ganz leer und arm bin. Wo die Selbsterkenntnis fehlt, dieser geistigen Wirklichkeit, werde ich auch die Gaben nicht annehmen, die Gott mir schenkt. Auch ein Kind ist eine Gabe Gottes. Warum werden heute so wenig Kinder angenommen? Weil der Mensch nicht mehr in der geistlichen Wirklichkeit lebt. Er lebt wie ein festgestelltes Tier, rein menschlich. Mit dem Tod ist eh alles aus, glauben manche. Ja. Und in diesem Streben nach Gott, schreibt sie, hemmen uns die schlechten Neigungen. Die Sünden und die schlechten Neigungen, die Geneigtheit zur Sünde, hemmen uns, nach Gott zu streben, in diese Vereinigung zu gehen, in diesen Weg der Kontemplation, des Ruhegebetes und des Ergreifenslassens von Gott zu gehen. Und ich brauche nicht die schlechten Neigungen aufzählen. Da ist es gut, dass du deine kennst, nicht des Nachbarn und nicht der Schwiegermutter, sondern deine eigenen schlechten Neigungen. Und wenn die Seele das erkennt, dann sagt die Teresa, die schlechten Neigungen, die übernatürlichen Gaben, wie Gott mich sieht, wenn sie das erkennt, das ist wahre geistliche Erkenntnis und der kommt und erlangt die Vollkommenheit. Ich kann nicht vor Gott vollkommen und heilig werden, wenn ich mich nicht kenne, wenn ich mich nicht liebe, wenn ich mich nicht annehme, so wie ich bin, als geschöpfliches Dasein nicht lebe. Und was erfordert diese geistliche Erkennung, Erkenntnis? Was fördert sie? Die geistliche Erkenntnis, die Demut, sagt sie. Die Demut, der Mut zur Wahrheit, da steckt Mut drinnen. Mut zur Wahrheit, sagt sie. Solange ich nicht Mut habe, mich ins Gesicht zu schauen oder ins mein Leben hineinzuschauen, wachse ich nicht in die Vollkommenheit hinein. Bleibe ich stehen oder stecken. Geistlich gesehen. Da gibt es oft alte Leute, die sind geistlich gesehen noch Kinder, die beten noch ihr Abend- und Morgengebet, wie sie als kleine Kinder gelernt haben. Das ist geistliches Stecktum, nicht Wachstum. Sind noch nicht gewachsen im Ausdruck des Glaubens. Sind auf einer Stufe stehen geblieben. Es gibt noch untere Stufen als diese, wo man gar nichts da ist. Von Gott. Also sie erfordert Mut und Demut. Also ein hochmütiger Mensch hat keine geistliche Erkenntnis. Verstanden? Ein Mensch, der nur um sich kreist, hat keine geistliche Erkenntnis. Das ist unmöglich. Denn diese geistliche Erkenntnis muss ich annehmen. Ich muss Mut haben, mich anzuschauen, in meine Abgründe zu schauen. Das erfordert Mut. Nur mutige Menschen tun das. Die meisten schauen über die, schweben über ihre Abgründe hinweg und meinen, das ist Frömmigkeit. Das ist wurzellose Frömmigkeit, die dir nicht zum Heil dient. Schönredner sind das. Die reden alles plan, alles schön. Wie manche unserer Politiker, sie versprechen uns vor der Wahl alles und reden so schön und nach der Wahl dürfen wir es zahlen mit unseren Steuern. Ja, kennen Sie keine Schönredner? Oh, ich kenne genug, die sehr sanft und gut reden können, aber das Reden ist noch nicht Fleisch geworden. Verstehen Sie, das muss, Reden und Leben muss zur Deckungsgleichheit kommen. Dann bin ich heilig. Die Kirche spricht zuerst heilig, ein paar Jahre nach ihrem Tod, keine Angst. Keine Angst. Ja, und dann schreibt sie weiter, es gibt drei Gebiete der geistlichen Selbsterkenntnis, der Mensch vor Gott. Der Mensch, der seine Freiheit missbraucht, Grenzen überschreitet, sein will wie Gott, das ist Sünde. Da sind wir wieder bei Adam und Eva. Das ist Ehrfurchtslosigkeit gegenüber Gott, Vermessenheit, Hybris. Der missbraucht seine Freiheit. Und das Zweite, das dazu gehört, der Mensch vor Gott, der den Gehorsam Gott gegenüber verweigert. Ihr dürft nicht essen von diesem Baum der Erkenntnis. Aber gerade das ist so schön, was mir verboten ist. Das muss ich machen und ich bin schon drinnen. Und schiebe die Verantwortung wieder auf andere. Ich übernehme keine Verantwortung für mein Leben. Also die Sünde ist dann letztlich, sagt sie, Undankbarkeit, Majestätsbeleidigung, Ursache der Unordnung der Schöpfung. Heute reden alle über den Umweltschutz und über allen möglichen Schmutz, aber nicht, was der Mensch verursacht durch die Sünde, die Unordnung. Sünde ist ja aus dem Vokabel in der Politik gestrichen, aus Sünde gibt es in der Politik nicht. Nur kleine Verfehlungen und Ausrutscher oder nur eine lose Zunge, aber Sünde gibt es in der Politik nicht mehr. Das ist die Ursache der Umweltverschmutzung, die Verschmutzung in unserem Herzen durch die Sünde, durch die Gier, durch die Zerstörungswut, durch die Nichtannahme, durch das Nichtleben. Das ist die Sünde. Darunter leidet auch die Schöpfung. Ja, muss sich ansetzen beim Menschen. Sagen immer, meine Sünden gehen den anderen nichts an. Das ist richtig. Aber dass du den anderen dabei störst und zerstörst, das geht den anderen nichts an. Sehen wir schon, dass wir wirklich nicht wissen, welche große Macht die Sünde hat. Verniedlichen, verdrängen, Undankbarkeit, Ursache der Unordnung in der Schöpfung, Verderbtheit unserer Natur. Das ist die eine Seite. Gott ist alles und der Mensch ist nichts. Heute heißt es, der Mensch ist alles und Gott ist nichts. Das hat aber die heilige Teresa nicht gesagt. Gott ist alles, Gott ist. Also sich erkennen und Gott kennen, sich kennen und Gott kennen, ist die Vollkommenheit des Menschen. Wenn ich mich nicht erkenne, werde ich nie vollkommen und heilig werden. Unmöglich. Wenn ich mich nicht annehme und liebe, wäre ich nie heilig. Scheinheilig, aber nicht heilig. Und ohne gründliche Demut, die durch nichts zu erschüttern ist, werde ich nicht heilig. Habe ich keinen Stand. Ich bin wie eine Binse im Wind und neige mich nach dem Druck der stärkeren Seite. Ein Beispiel, dass es nicht so trocken ist. Es hat einen Oberhirten gegeben, da ist jemand hineingegangen und hat zu ihm gesagt, diese Situation ist grün. Und der Oberhirte hat gesagt, ja, die ist grün. Dann kommt der nächste Besucher zu ihm hinein und sagt zu diesem Oberhirten, diese Sache ist rot. Und der Oberhirte sagt, es ist rot. Haben Sie mich verstanden, was ich meine? Er gleicht sie an wie ein Chamäleon dem, der zu ihm kommt. Das ist keine Beziehung, das ist schwaches Selbst und nicht angenommen. Und die Haltung der Wahrhaftigkeit, die Demut und die Haltung der Wahrhaftigkeit, das ist jetzt in der Jahrhundert ein bisschen Notlüge gebraucht, aber in meinem Leben lüge ich ständig. Das ist keine Haltung der Wahrhaftigkeit. Die echte Demut sagt, das ist rot. Und wenn der andere sagt, das ist grün, wird derjenige sagen, nein, das ist rot. Verstehen Sie? Er hat eine eigene Meinung. Er hat einen Selbststand. Er kennt sich selber. Er weiß genau, dass das diese Farbe die ist und nicht der eben der andere sagt. Und sagen wir nicht, wir sind anders. Was war beim Nationalsozialismus? Was war bei allen anderen Ideologien? Die Massen haben sich angepasst und verführen lassen. Wenig Selbststand. Und weiter ist die Ehrfurcht vor Gottes Majestät. Wer hat heute Ehrfurcht vor Gottes Majestät, vor der Größe Gottes? Das ist wichtig. Wenn ich keine Ehrfurcht vor Gott habe, habe ich auch keine Ehrfurcht vor den Menschen und habe ich auch keine Ehrfurcht vor mir. Das hängt zusammen. Wenn ich keine Liebe zu mir habe, habe ich keine Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das ist ein Parameter. Wenn meine Selbstliebe, ich meine jetzt nicht die Selbstverliebtheit und Egozentrismus, wenn meine echte Selbstliebe wächst, wächst in dem Maß die Nächstenliebe und die Gottesliebe. Das ist in eins zu sehen. Manche sagen, ja, Gott kann ich schon lieben, der weit weg ist, aber meinen Bruder, der geht mir so auf den Nerv, den kann ich nicht lieben. Und mich mag ich auch nicht. Wozu? Ja, aber das ist konkret. Das erlebe ich konkret. Das hängt zusammen. Ehrfurcht vor Gott, Abscheu vor der Sünde. Na, das ist eh keine Sünde. Und ja, aber obtreiben ist doch keine Sünde. Das ist Verniedlichung der konkreten Wahrheit des Menschen, der Wirklichkeit des Menschen. Verniedlichung, Zerstörung des Menschseins. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn ich einen umbringe in mir, na, er wird dann halt hoffentlich, hat er keine Schuldeinsicht und hat das in Affekt begangen, dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen, dass er nach ein paar Jahren wieder rauskommt. Das ist keine Verantwortung. Ich kann einfach nicht meinen Gefühlen freien Lauf lassen und ich werde den am besten erwürgen, kann nicht machen. Sonst werde ich Täter, aus dem Opfer zum Täter. Und habe keine Ehrfurcht vor Gott. Und das gilt auch für die vielen Suizide. Wenn einer im Glauben ist, dann heißt das nicht, dass er keine psychischen Krankheiten kriegen kann. Das heißt das überhaupt nicht. Aber er wird vor einem Suizid vielleicht noch den Gedanken haben, ich bin doch ein Christ, ich kann doch nicht über mich verfügen. Und wieder brav sein Leben weiterleben, zum Beispiel. Einer, der Christus nicht kennt, wird sich denken, ja, ich verfüge eben mein Leben, ob ich jetzt da runterspringe oder das mache, ist ja wurscht, ist ja alles aus. Ehrfurcht vor Gott, vor dem Menschen und die Haltung der demütigen Magd, spricht sie da an. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Wahrhaftigkeit, Haltung der Wahrhaftigkeit, sich nicht selber belügen und betrügen und schönreden. Den Beichten höre ich oft, wie gut die Menschen sind. Und dann kommt vielleicht ein, zwei Sünden, wie gut ich bin und ein, zwei, vielleicht, wenn noch was einfällt, sehr schwaches Ich-Konzept. Ich stehe nicht zu mir, das habe ich getan, Punkt. Ich brauche nicht beschwichtigen, ich brauche nicht verniedlichen, ich brauche das nicht verstecken. Ich stehe zu mir in meiner Verantwortung als freier Mensch. Wenn ich den umgebracht habe, dann habe ich das zu beichten. Sonst bleibt mir die Sünde. Wenn ich den seelisch missbraucht habe, muss ich das beichten. Oder körperlich. Oder es gibt ja viele Formen der Sünde. Und dann spricht sie neben den Menschen vor Gott, der geistlichen Selbsterkenntnis, ist die Würde der Gotteskindschaft wichtig zu sehen. Jeder von uns hat eine unaufgebbare Würde. Nicht Bürde steht im Evangelium, Würde, weh, Würde. Und wenn einer noch so behindert ist, und man ihn selektiv zerstören will oder verhindern will, der Mensch hat eine Würde, auch wenn er behindert ist. Die Würde gibt ihm Gott, nicht der Mensch. Verstehen Sie? Ich bin mit einer behinderten Schwester aufgewachsen. Ich weiß, was das heißt. Aber ich weiß auch, was für Schatz sie für mich war. in ihrer Freiheit und Emotionalität, wenn wir das alles ausradieren, nur mehr stark und schön, dann sind wir beim Nationalsozialismus, Herrenrasse. Verstehen Sie? Da gestehe ich dem Kranken, den leidenden Menschen mehr keine Würde zu. Wer bin ich es, dass ich einem behinderten Menschen die Würde abspreche, die Gott ihm gegeben hat? Unaufgebbar, sagt die heilige Therese, unaufgebbar. Denn jeder Mensch, und das gehört zur Selbsterkenntnis, nicht nur die Nichtigkeit des Geschöpfes vor Gott, dass ich schwach bin und Sünder bin und dass ich geneigt bin zur Sünde, sondern auch, ich bin nach dem Bild Gottes geschaffen, ich habe Anteil am göttlichen Leben. Das ist wichtig. Gott hat mich angenommen als sein Kind. Und weil er mich angenommen hat, ist es wichtig, dass auch ich mich annehme. Wenn Gott mich annimmt, dann ist es doch normal, dass ich mich auch annehme. Aber das muss man erfahren, dass Gott mich liebt, dass er mich ergreift, dass er mich liebt, so wie ich bin, mit meinen Schwächen und Fehlern. Das muss ich erfahren. Sonst sage ich nur, der Pfarrer da vorne dreht einen Stoß und das ist eh nichts in meinem Leben. Erfahren. Dass ich mit der Kindschaft Gottes begnadet bin. Dass ich meine Berufung es ist, so vollkommen zu sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Das ist meine Berufung. Nicht perfekt zu sein, in einem Perfektionismus heidnisch abzugleiten, vollkommen. Und wovon soll ich vollkommen sein? Wie mein himmlischer Vater voller Liebe ist. Das soll ich spiegeln. Das soll ich leben. Das ist nicht Perfektion. Das ist heidnisch. Das ist griechische heidnische Philosophie, perfekt sein. Ich muss heute funktionieren und perfekt sein. Gar nichts muss ich. Ich darf lieben, die Liebe annehmen und weiterschenken. Müssen durch nichts, außer sterben. Was muss ich tun, wenn ich in der Freiheit der Kinder Gottes lebe? Dann sagt Augustinus, wenn du in dieser Freiheit lebst, die Würde der Gotteskindschaft lebst, dann kannst du tun, was du willst, weil du immer in der Liebe geborgen bist. Das ist echte Freiheit, die Geborgenheit in Gott. Nicht im Saustall des jüngeren Sohnes. Geborgenheit beim Vater. Und der Christ muss um seine Würde wissen, als geliebtes Kind Gottes. Wir sind sehr vergesslich bei unserer Würde, bei unserer Ebenbildlichkeit, dass wir geliebt sind, dass wir von Gott gewünscht sind, dass Gott uns aus Liebe gerufen hat. Und in seine Liebe hineinruft, das vergessen wir so oft. Aber es ist das Wichtigste im Leben. An den Grabstein, bin ich wieder bei den Grabsteinen, steht Oberförster in Ruhe. Pflanzt er jetzt im Himmel weiter? Oberförster in Ruhe, gibt's. Ich sag's nicht wo. Ja. Wenn die menschliche Natur geschwächt ist, sage ich nur kurz, wird sie zwiespältig zwischen Leib und Geist. Und dann entdeckt er in sich Begierden, ungeordnete Kräfte im sinnlichen Teil. Und das kurz die Hochmut des Geistes und des Willens. Eine tiefgreifende Unordnung, die beschädigt die menschliche Natur. Und das vererben wir weiter. Und wie kann ich die Selbsterkenntnis erwerben? Nur im Licht Gottes. Wenn ich mich lieben lasse und auf seine Liebe antworte, kann ich mich selber erkennen. Nur im Licht Gottes nicht ohne das Licht des Heiligen Geistes. Sich anschauen, analysieren, sezieren und alle Teile auseinanderschneiden und dann bleibt nichts mehr über. Keine Selbstanalyse machen. Erich Fromm sagt, Narzissmus ist Selbstsucht statt Selbstliebe. Selbstverliebtheit und Selbstsucht treibt viele Menschen herum. Unglaublich. Aber keine echte Selbstliebe. Akzeptanz, Mut zu sein, mit Gott zu sein, vom Licht Gottes den Weg, vor dem Licht Gottes den Weg gehen. Und der Mensch kann sich nicht aus sich selbst heraus verstehen. Wir sehen die ganzen Verwirrungen, französische Revolution bis Kommunismus, Nationalsozialismus und bis zum Seligensatz. Jeder Ismus ist eine Ideologie, eine Verdrehung des Satans. Verdrehung des Menschseins, Entwürdigung, Entehrung des Menschseins. Sondern der Heilige Geist führt uns in die volle Wahrheit ein. Er gibt sich mir und er weiß um mich, um jede Kleinigkeit in meinem Dasein. Also ich wiederhole noch einmal, ich bin Ebenbild Gottes, von Gott geschaffen und gegeben. Nur Gott ist das Urbild, das Modell, das Maß für uns, für unser Menschsein, Menschlichkeit. Sonst sind wir uneins mit unserem Wesen. Es geht das Wissen um uns selber verloren und wir geraten in eine Gottvergessenheit, die viele Bereiche der Gesellschaft ergreift. Gottes Finsternis, kann man auch sagen. Durcheinander, gegeneinander. Hass, Zerstörung, Sünde, Tod und Not. Wirklich um sich wissen kann man nur, wenn man sich selbst annimmt. Wirklich um sich wissen kann man nur, wenn man sein rein um sich selbst weiß. Eines setzt das andere voraus. Selbstannahme, Selbstwissen, Selbsterkenntnis findet in der Einheit der Liebe ihre Vollendung. Wissen ist nur, wo Liebe ist. Vom Menschen gibt es kein kaltes Wissen, Wissen in Gewalt. Echtes Wissen vom Menschen nur in jener Großmut und Freiheit der Liebe ist. Und diese Liebe beginnt in Gott und im Bewusstsein darin, dass er mich liebt und ich fähig werde, ihn zu lieben. Und ihm dankbar bin für seine erste Gabe an mich. Das heißt, die heißt ich selbst. Amen.